Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Bussa Thiam.
Hallo, erinnern Sie sich noch an diesen ikonischen Satz?
Bin ich da schon drin oder was? Ich bin drin. Das ist ja einfach.
Ja, so einfach. Der Spot mit Boris Becker aus dem Jahr 99 hat ja mittlerweile sowas wie Kultstatus erreicht. Und auch wir reisen zu den Anfängen des World Wide Web, allerdings aus Sicht von KünstlerInnen. Wie anders und sinnlich Browser sein können, wenn sie von Kunstschaffenden gemacht werden, zeigt die Ausstellung Choose Your Filter ab morgen im ZKM. Und ich spreche mit einer der KuratorInnen in dieser Stunde. Schön, dass Sie dabei sind. Marlene Bellissimo verblüfft, überrascht mit ihren verschiedenen Stimmen.
Wow, I'm alone.
Eine Person.
Es
Stars fading, but I linger on, dear. Still craving your kiss.
By the Voice hat sie im vergangenen Jahr mitgemacht und das war ein Ausschnitt des berühmten Klassikers Dream a Little Dream. Und nun ist sie morgen bei der Uraufführung im Opera Lab Berlin zu sehen. Das Opera Lab Berlin ist ein Musiktheaterensemble, ein hybrides Kollektiv, das alle Glieder der kreativen Kette repräsentiert und sozusagen das Fundament für seine Arbeit bildet. Das Stück heißt A Guide to Self-Synthesis. Das ist sozusagen der neueste Streich, das neueste Experiment zeitgenössischer Arbeit. Kurz gesagt geht es in der Oper um die Suche nach der eigenen Identität. Und Marlene Bellissimo, Trans-Singer-Songwriterin, ist jetzt bei uns im Kompressor. Hallo und herzlich willkommen.
Hi, danke für die Einladung.
Ja, Sie haben die Hauptrolle der Oper. Was ist das für eine Geschichte, was ist das für eine Story, die Sie da erzählen?
Es geht über, wie man sich selbst in dieser Welt entwickeln kann. Es beginnt mit einer Fokus auf die Geschichte von elektronischer Musik, aber dann, es geht auch darum, über was es bedeutet, ein Mensch in 2025 zu sein und was es bedeutet, wenn man sich ausdrücken muss.
Also die Frage nach der Identität würde ich gerne noch ein bisschen weiter nach hinten stellen. Das ist aber, was das Elektronische anbelangt, bestimmt ein besonderes Musikerlebnis. Wie kann man sich das auf der Bühne vorstellen? Wie sieht die Umsetzung aus?
Ich glaube, das beginnt mit einer Forschung über Wendy Carlos, eine sehr berühmte Komponistin, die ein Album von 68 gemacht hat, die heißt Switched on Bach, in dem sie Kompositionen von Johann Sebastian Bach auf Synthesizers gemacht hat. Und das ist, wo wir beginnen. Und dann davon will ich nicht alles davon erzählen, aber es geht sehr interessant danach, würde ich sagen.
Das klingt auf jeden Fall sehr vielversprechend. Ihr Kollektiv, das besteht ja aus MusikerInnen, SchauspielerInnen, Bühnen, KostümbildnerInnen und so weiter und so fort. Ist es denn trotzdem zu verstehen als eine Oper im klassischen Sinne oder versucht ihr, den Begriff aus der Hochkultur zu lösen?
Ich glaube, es ist eine neue Sache. Ich habe eine Hintergrund damit. Ich habe klassische Musik in den USA studiert und auch meine Kollaborator Evan Gardner hat das auch studiert. Also wir haben diesen Hintergrund, aber wir machen was Neues damit. Ich singe auch viel mehr in diese Pop-Musikrichtung und es wird davon sehr beeinflusst.
Und wenn wir jetzt nochmal über die Frage nach der Identität zu sprechen kommen, wie sehr geht es dabei auch um Ihre eigene Lebensgeschichte als Transfrau?
Es ist sehr wichtig, da ich glaube, dass wenn ich meine Transition vor 3 Jahren begonnen habe, wenn man Östrogen nimmt zum Beispiel, es endet die Stimmbänder nicht. Also ich musste lernen, wie ich meine Stimme kontrollieren konnte und wie Sie gerade erzählt haben, ich
habe so davor gesprochen.
Und wenn ich das begonnen, ich habe mich wirklich gefragt, was bedeutet es, eine neue Stimme zu haben? Wie kann man das ausdrücken? Wie kann man das entwickeln? Und Das ist, ja, es ist eine sehr interessante Frage und sehr wichtig für meine Lebensgeschichte.
Das heißt vielleicht, um jetzt nicht alles vorwegzunehmen, aber Sie haben gerade ja gesagt, vor 3 Jahren haben Sie mit der Transformation, mit der Transition begonnen und auch schon veranschaulicht, wie sich die Stimme verändert hat. Das ist ja auch im Gesanglichen dann ein Prozess, Transfrau zu werden. Wie sind Sie damit umgegangen?
Ja, es ist... Es ist kompliziert, aber es gibt verschiedene Sachen, die man ändern kann, die Stimme zu kontrollieren. Und das wird auch in dieser Oper erzählt. Es gibt so viele Sachen, über wie ich meine Stimme kontrollieren kann und was genau damit passiert ist.
Mhm. Und wir haben ja zu Beginn einen Ausschnitt aus der Castingshow gehört. Auch danach gab es einige Videos von Ihnen, die Sie veröffentlicht haben, worauf es eine große Aufmerksamkeit, eine große Reaktion drauf gab. Was ist da genau passiert und wie hat sich das für Sie angefühlt?
Es war total krass, ehrlich gesagt. Seit das begonnen ist, ich habe viel Aufmerksamkeit dafür bekommen. Aber auch als eine Transfrau im deutschen Fernsehen zu sein, ich habe auch gelernt, welche Ansichten Personen über Transpersonen haben. Da viele Personen haben mich geschrieben, haben mich ehrlich gesagt in der Öffentlichkeit bedroht und alle Sachen, die man erwarten kann, leider habe ich bekommen. Und das kann ein bisschen stressig sein. Aber dann auch, wenn ich jemanden treffe oder wenn ein Transperson oder ein Trans-Teenager oder jemand ein 20er mehr sieht und so glücklich ist, mich zu sehen, dann ich bin glücklich, dass ich gesehen bin.
Das hat ja auch was Empowerndes, vor allem für jene, denen es ähnlich geht wie Ihnen. War denn dann Musik, würden Sie sagen, auch so eine Art Ventil, um Ihren eigenen Platz auch in der Gesellschaft zu finden oder auch um über die Kunst immer wieder zur Ruhe zu kommen?
Ja, genau. Ich glaube, dass Musik ist für mich eine Art Befreiung. Und wenn ich was singe, wenn ich was schreibe, dieses Oper hat viele Lieder von mir, alles, die ich schreibe, es hilft mir, meine Seele auszudrücken. Und das geht mit Transidentität, es geht mit Oper, es geht mit Musik, alles ist zusammengefasst, dieser Werk.
Und das kann man alles morgen Abend erleben. Morgen Abend feiert das Opera Lab Berlin im English Theater seine Premiere Guide to Self-Synthesis. 20 Uhr geht es los, Tickets kosten 11 Euro. Und ich sprach mit Hauptdarstellerin Marlene Bellissimo. Viel Erfolg für morgen und herzlichen Dank für das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Danke, danke. Tschüss.
Welchen Browser nutzen Sie eigentlich? Safari, Google oder Firefox? Haben Sie sich schon mal überlegt, dass es auch andere geben könnte, konzipiert und erschaffen von KünstlerInnen? Und damit verknüpft sich auch die Frage, was wird uns eigentlich im Browser angezeigt und was nicht? Choose Your Filter. Unter diesem Titel eröffnet morgen die Ausstellung im ZKM, Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe. Grob gesagt gibt die Ausstellung Einblicke in 30 Jahre Browserentwicklung unter der Prämisse der computerbasierten Kunst. Ja, und was heißt das genau? Was gibt's zu sehen, zu erfahren? Zu lernen, welche neuen Visionen haben auch KünstlerInnen geschaffen? Das sagt uns eine der KuratorInnen, Inge Hinterwaldner, Professorin für Kunstgeschichte. Herzlich willkommen bei uns im Kompressor.
Ja, freut mich sehr.
Ja, 4 Jahre lang hat das ZKM zusammen mit dem Karlsruher Institut für Technologie, dem KIT, gemeinsam geforscht unter dem Titel Browserkunst navigieren mit Stil. So ist ja auch die Idee zur Ausstellung entstanden. Aber was ist denn genau unter dem Begriff Browserkunst, Browserart zu verstehen?
Mit Browserkunst meinen wir wirklich Kunst, die Browser sind, die also diese funktionale Software sind, mit der wir online gehen, mit der wir Webseiten anschauen können. Das bedeutet also, dass wir hier Kunst anschauen, die beeinflusst, wie wir den ganzen Rest des Internets sehen.
Und die Ergebnisse dieser elektronischen Künste werden jetzt in der Ausstellung zumindest zum Teil gezeigt. Das heißt, nehmen Sie uns gern mal mit. Wie kann man sich die Räume vorstellen? Was gibt's zu sehen?
Die Ausstellung befindet sich im langen Hallenbau des Zentrums für Kunst und Medien. Wir zeigen 53 Arbeiten von insgesamt 29 künstlerischen Positionen. Und die meisten dieser Arbeiten sind Webbrowser, die das Publikum auch wirklich gerne testen soll, und Derivate davon. Das heißt, Arbeiten, die über einen künstlerischen Browser entstanden sind und nun aber eine andere Form, eine analoge Form angenommen haben, zum Beispiel Siebdrucke oder Plakate, Geschirrtücher oder auch Teppiche.
Und haben Sie vielleicht auch ein paar Beispiele, wie so eine Kunst im Browser aussehen kann? Denn da geht es wahrscheinlich nicht unbedingt darum, dass sie für uns NutzerInnen schnell, effizient und freundlich angelegt sind.
Das ist richtig. Dafür werden andere Dinge wichtig. Beispielsweise, dass man Funktionen verschränken kann. Man kann auf der einen Seite eine Geschichte erzählen und browsen, oder man kann eine Musik komponieren, während man browst, und ähnliches. Also da sind andere Schwerpunkte gesetzt. Ich habe auch ein paar akustisch wirksame Browserbeispiele mitgebracht. Mhm. So zum Beispiel die Arbeit Eden Garden von 2001 von Entropy 8 Super, einem belgisch-US-amerikanischen Duo. Da wird der HTML-Code einer aufgerufenen Webseite als eine Paradies-Szenerie wiedergegeben. Das heißt, wir sehen Adam und Eva, das sind Avatare von Oria Harvey und Michael Samin, den Kunstschaffenden. Wir sehen den verbotenen Baum der Kenntnis sowie Tiere und Pflanzen, die sich da in dieser 3D-Welt bewegen und die HTML-Tags der Webseite verkörpern. Also die Befehle der Webseite, wie die gebaut ist, sind in Wesen, die wir hier herumwandern sehen, wiedergegeben. Also wir hören zum Beispiel das Knurren von Büffeln, und Büffel sind Links, Aharef-Befehle, oder wir hören das und sehen natürlich auch das Galoppieren der Pferde. Also jede Webseite hat andere und unterschiedlich viele HTML-Befehle, und so sieht auch jede Paradieseslandschaft für jede Website anders aus. Und wir können uns durch diese Visualisierung des Codes mitten hindurch begeben.
Das heißt, Sie verfolgen da sicherlich auch noch eine andere, eine Metaebene. Was hinterfragt die Ausstellung damit zugleich?
Die Arbeiten bieten unterschiedliche Interventionsmöglichkeiten. Manchmal kann man als DJ oder VJ agieren, man kann Regler verschieben, man kann Elemente arrangieren und durch dreidimensionale Welten navigieren. Es wird bei den interaktiven Arbeiten immer auch die Möglichkeit geben, eine Internetadresse entweder aus einer Liste auszuwählen oder selbst einzutippen. Und wir haben heute aber nicht mehr automatisch sehr viele URLs auswendig im Kopf, und daher überlegen wir uns auch Eingabehilfen. Aber was vielleicht nochmal wirklich interessant ist, dass alle künstlerischen Browser uns Nutzenden bestimmte Haltungen nahelegen. Sie schreiben sie nicht vor, also wir können uns immer noch entscheiden, wie wir mit diesen Arbeiten umgehen. Aber sie legen uns was nahe. Zum Beispiel, manchmal surft der Browser mit und man muss ein wenig kämpfen, um zum Zug zu kommen. Oder manchmal ist ein Fingerspitzengefühl wirklich vonnöten oder Konzentration. Manchmal kann man richtig forschen und komplexe Zusammenhänge erkennen. Und manchmal hilft es eigentlich auch nur, sich zurückzulehnen und ein bisschen meditativ dieses Geschehen auf uns wirken zu lassen. Die künstlerischen Browser mit der Art und Weise der Intervention, die sie erlauben, erlauben wirklich auch ein kritisches Hinterfragen von manchen Gegebenheiten, wie wir im Internet uns bewegen, wie wir auch getrackt werden, wie wir vielleicht auch in öffentlichen Räumen surfen möchten, ohne dass andere zwingend sehen, was wir uns gerade anschauen. Und da haben Künstlerinnen Möglichkeiten entwickelt, wie wir mündiger und mit einem größeren Aktionsradius agieren können.
Dennoch haben Sie auch viele der Arbeiten wiederbeleben müssen. Warum und wie sah das aus?
Die Browser sind ja funktionale Software. Und als Browser sind sie janusköpfig. Das heißt, sie schauen zugleich in zwei Richtungen. Einmal zu uns Nutzenden über das Benutzerinneninterface und einmal zu den übrigen Programmen und Services im Internet, an die sie andocken. Und da benutzen sie ein anderes maschinenseitiges Interface, API genannt. Diese APIs können wir uns vorstellen als Portale, als technische Schnittstellen, die auch Zugangsbedingungen haben. Und diese Zugangsbedingungen können sich ändern. Wenn also beispielsweise eine Suchmaschine wie Google entscheidet von heute auf morgen, wir erlauben jetzt nicht mehr 100 Suchanfragen pro Sekunde, sondern nur mehr 10, und ein Kunstwerk hat sich aber darauf verlassen, dass es 100 Anfragen senden kann, dann plötzlich kommt es an eine Barriere, wo das Kunstwerk nicht mehr richtig funktioniert oder vielleicht auch tatsächlich komplett blockiert wird, weil Google registriert, dass hier zu viele Anfragen kommen und das vielleicht ein Angriff ist. Es ändern sich Bedingungen. Es ändert sich aber auch das Internet insgesamt. Marc Schütze ist einer, ohne den die Ausstellung überhaupt nicht zustande kommen könnte. Er hat also sehr viele Kunstwerke wieder zum Leben erweckt. Und er hat in diesem Fall einen Proxy eingestellt. Proxy ist ein Programm, das zwischen dem Kunstwerk und dem Live-Internet agiert und als Übersetzung funktioniert. Das heißt, dieser Proxy, der erkennt, welche Anfrage das Kunstwerk stellt, übersetzt diese Anfrage, sodass es zur aktuellen Webseite passt, greift dort die Daten ab und stellt es dem Kunstwerk wieder so zur Verfügung, dass es lesen kann.
Das fasst auch so ein bisschen den Gedanken zusammen, den ich auch hatte. Das Internet, das ist klar, wissen wir alle, entwickelt sich rasend schnell. Was gestern noch Trend war, gilt heute als Oldschool. Da schwingt ja auch was Fragiles, was Vergängliches mit. Bekommt die Kunst dadurch auch etwas Schönes, eine eigene Qualität? Oder liegt darin auch eine gewisse Traurigkeit oder auch Kritik an der Vergänglichkeit?
Ja, man muss sich vorstellen, vor 30 Jahren, zu Beginn der Öffnung des Internets für das größere Publikum, da war dieses Netz natürlich für die Kunstschaffenden eine Experimentierfläche, eine willkommene Möglichkeit auch für einen Befreiungsschlag jenseits der verkrusteten musealen Kontexte, Interessierte direkt aus aller Welt anzusprechen. Und man hat einfach online performt, ob es nun jemand hört oder nicht hört, ob es nun jemand aufzeichnet oder nicht aufzeichnet, das war völlig egal. Das heißt, diese langfristige Haltung dieser Werke trat zunächst bei vielen nicht in den Vordergrund. Und man muss auch wissen, in den beginnenden 2000er oder Ende 1990er Jahre hat man auch überhaupt kein Gefühl dafür gehabt, wie beweglich, wie veränderlich dieses Ganze wird und wie es sich entwickeln wird. Das sieht heute anders aus. Das heißt, vielen hat die Arbeit oder die Erfahrung gezeigt, was es heißt, eine Arbeit up to date zu halten. Das ist meistens mit viel Arbeit für die Kunstschaffenden verbunden, die ihr Oeuvre stabil halten wollen. Das ist meist eine Arbeit, die man nicht gerne macht und die meistens nicht bezahlt ist. Künstlerinnen sind aber auch durchaus produktiv mit dieser Situation umgegangen und haben Haltungen und Strategien entwickelt. Beispielsweise hilft es, ein Werk nicht mehr als ein Original aufzufassen, dessen Wert von einer Erstfassung kommt, weil man diese Erstfassung früher oder später nur mehr dysfunktional vorliegen haben wird, sondern von einem Ursprung auszugehen und dann in Varianten den Lebenslauf dieses Kunstwerks weiterzuschreiben. Damit kann man flexibel reagieren. Man wird vielleicht den Kern immer versuchen zu erhalten oder gezielt weiterzuentwickeln. Und über die Jahre und über die Varianten kann dieses Kunstwerk immer mehr Facetten anreichern und gleichzeitig auch sein eigenes Ökosystem widerspiegeln. Und dann gibt es auch andere, beispielsweise der US-amerikanische Künstler Ben Grosser beschloss, dann das Genre zu wechseln, also von einer Software, die eine Browser-Extension ist, ins Performative zu gehen und als Teil seines Werkes, als Teil seiner Ausstellung das Reparieren eines Programms wirklich als eine Live-Performance vor Publikum wiederzugeben und damit eben eine neue Variante dieser Arbeit zu erreichen.
Also eine wahnsinnig facettenreiche Ausstellung und wie spielerisch reichhaltig das Internet sein kann, wenn es durch die Augen der KünstlerInnen erlebt wird, das zeigt Choose Your Filter Browser Art seit den Anfängen des World Wide Web. Blick zurück auf 30 Jahre Browser Art. BesucherInnen sind eingeladen, die Kunstbrowser eigenständig zu entdecken und auszuprobieren. Ab morgen im ZKM Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe. Und ich sprach mit Co-Kuratorin Inge Hinterwaldner. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Ja, vielen Dank.
In etwas mehr als 3 Wochen ist Bundestagswahl. Wahlplakate sind gedruckt, aber nicht nur auf dem Marktplatz findet der Kampf um Aufmerksamkeit statt, sondern auch auf TikTok. Neben kreativen Tänzen und lustigen Clips ist die Plattform hochpolitisch. Und Melvin Schwertl hat sich die Strategie der Plattform und die Inhalte der Parteien zur Bundestagswahl angeschaut.
Wir sind bereit, die Verantwortung für unser Land zu übernehmen.
Friedrich Merz macht es.
Wir haben einen Zukunftsplan für Deutschland.
Alice Weidel macht es auch.
So werden wir 95% aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und auch die meisten Selbstständigen bei der Einkommensteuer besser stellen.
Und Olaf Scholz genauso. Sie alle machen Wahlkampf auf TikTok für die Bundestagswahl am 23. Februar. Der Fokus liege dabei auf einzelnen Personen anstatt auf dem Wahlprogramm der jeweiligen Partei, sagt Martin Fuchs. Er ist politischer Berater und beschäftigt sich mit dem Wahlkampf der Parteien in digitalen Räumen. Gerade die AfD würde mit Gesichtern Wahlkampf machen.
Aber auch bei anderen Parteien erleben wir das, dass gerade vielleicht auch durch die Kürze des Wahlkampfs natürlich viel, viel stärker auf die Personen reguliert wird und natürlich die Personen im Mittelpunkt steht, weil die viel, viel einfacher zu vermitteln sind und anschlussfähiger sind als vielleicht komplexe Parteiprogramme.
Den Personenkult erkenne man vor allem am Auftritt von AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel. Sie werde von einigen jungen Menschen verehrt und gefeiert, meint der Politikberater. Für ihre populistischen Aussagen wird sie aber auch kritisiert. Das sei kein Nachteil für die Aufmerksamkeit, meint Julian Hohner. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung an der LMU München und forscht zu Radikalisierung im Digitalen. Der Algorithmus unterscheide nicht zwischen Pro oder Contra Alice Weidel.
Dem ist das egal, der merkt nur, dass über Alice Weidel sehr viel diskutiert wird und pusht dann Alice, also den, zum Beispiel den Hashtag Alice Weidel immer weiter.
Fett unterstrichene Aussagen und Behauptungen würden auf mehr Aufmerksamkeit stoßen und das sei das höchste Ziel, meint Hohner. Gefährlich wird es dann, wenn Desinformationen zum Zweck der Aufmerksamkeit genutzt werden. Etwa wie bei diesem KI-generierten Clip von Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck.
Um unser Wärmepumpengesetz voranzutreiben, haben wir beschlossen, Wärmepumpenkäufe an Tempolimits zu knüpfen.
Diese Aussage hat Habeck so nie getätigt. Das Fake-Video zahlt allerdings auf zwei hitzige Debatten rund um das Gebäudeenergiegesetz und das Tempolimit ein. Um Desinformationen entgegenzuwirken, hat TikTok im Vorfeld der Bundestagswahl ein Maßnahmenpaket veröffentlicht. Unter anderem hat die Plattform eine Informationsseite eingerichtet, die unter jedem Clip zur Bundestagswahl verlinkt werden soll. Die Seite soll die Community mit verlässlichen Informationen aus vertrauenswürdigen Quellen versorgen.
So läuft ein Wahltag ab. Let's go!
Neben allgemeinen Erklärungen zum Ablauf, wie dem Selfie-Verbot in Wahlkabinen, wird auch auf einen kritischen Umgang mit Inhalten auf der Plattform aufmerksam gemacht. Stichwort Medienkompetenz. Theresa Lehmann ist Leiterin des Democreate-Projekts bei der Amadeo-Antonio-Stiftung. Das Projekt ist eine Ansprechstelle für junge Nutzer, die Kontakt mit Desinformationen oder Hass erlebt haben. In diesem Rahmen kooperiert die Stiftung mit TikTok. Lehmann möchte, dass sich Nutzer folgende Frage stellen, wenn sie auf der Plattform unterwegs sind.
Wie kann ich mich durch diesen Dschungel an unterschiedlichen Accounts und AkteurInnen und Videos, die mir vorgeschlagen werden, durchnavigieren?
Kritisches Hinterfragen und Medienkompetenz seien besonders wichtig bei jungen Menschen, sagt Lehmann.
Ich wäre ein bisschen vorsichtig bei jungen Menschen, weil sie sind ja auch noch in ihrer Entwicklung und ich glaube, es ist auch ganz schön viel Verantwortung. Auch in Zeiten von KI-generierten Bildern und Sounds wird es ja auch immer schwerer zu erkennen, was ist jetzt eigentlich gerade richtig oder wird hier gerade etwas suggeriert, was gar nicht so ist.
Um Desinformationen zu bekämpfen, kooperiert TikTok auch mit der Deutschen Presseagentur. Während des Wahlkampfs sollen 30 auf Faktenchecks spezialisierte Journalisten recherchieren und Desinformationen entfernen. Der Politikberater Martin Fuchs sieht darin einen Anfang. Allerdings müsse die Plattform noch besser mit ihrer Community zusammenarbeiten. Er wünscht sich,
dass die Community-Teams von TikTok noch viel besser und viel, viel schneller dann auch Feedback bekommen aus der Nutzerschaft von Sachen, die irgendwie nicht ganz korrekt erscheinen.
Bei Manipulationsversuchen muss es schnell gehen. Das Problem ist, dass diese schwer zu erkennen sind und auch ausgebildete Journalisten dafür Zeit brauchen.
Ja, da gibt es noch viel zu tun. Am 23.02. findet die vorgezogene Bundestagswahl statt und Merwin Schwertl hat sich die Pläne von TikTok zum Wahlkampf für uns angeschaut. Wohnungsnot ist ein Thema, das viele Menschen, die in vor allem urbanen Räumen leben, umtreibt. Wer kennt nicht jemanden, der eine Wohnung sucht, manchmal schon seit Jahren? Es gibt ein großes Wohnungsdefizit, das ist Fakt. Zugleich haben Plattenbauviertel einen schlechten Ruf. Ich bin 90er-Kind, komme aus West-Berlin und habe auf jeden Fall immer noch die Assoziation, Plattenbau ist geprägt von Anonymität, Gewalt und Armut. Anders in Ostdeutschland, zumindest vor einem halben Jahrhundert, da hat das staatliche Wohnungsbauprogramm den Bedarf, mit industriell gefertigten Plattenbauten zu lösen, versucht. Viertel wie Rostock-Lichtenhagen, Berlin-Marzahn oder Leipzig-Grünau standen für Fortschritt und Modernisierung. Und Utopie auf Platte. So heißt vielleicht auch deshalb das Buch der Künstlerin und Sozialwissenschaftlerin Wenke Seemann. Das ist ein Archivdialog mit Bildern ihres Vaters, der in Rostock die Entstehung des Plattenbaugebiets fotografiert hat. Es geht um eine gewisse Ästhetik. Es ist ein persönliches Buch, stellt aber natürlich auch Fragen zu der aktuellen Wohnungsnot. Und mehr dazu hören wir im Kompressor. Hallo und herzlich willkommen, Wenke Seemann.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Sie haben mir zum Glück hier auch ein Ansichtsexemplar mitgebracht. Bevor wir über dieses, finde ich, sehr schöne Buch sprechen, warum haben Sie es Utopie auf Platte genannt?
Das ist der Titel zum Buch, aber auch der Titel der Ausstellung, die 2022 in der Kunsthalle Rostock zu sehen war. Und ich glaube, mir ging es darum, diese Bilder, die heute vorherrschen von Großwohnsiedlungen, von sozialem Wohnungsbau, soziale Abgehängtheit, Gewalt, einfach dem etwas entgegenzustellen, was meiner eigenen Erfahrung, meiner eigenen Kindheitserfahrung entspricht und diesen utopischen Splitter, der in dieser Idee von modernem Wohnen, von moderner Stadt enthalten ist und der auch eben auch in den ostdeutschen, ich glaube auch in den westdeutschen und französischen Großwohnsiedlungen enthalten ist, den nochmal anders zu beleuchten und dem eine gewisse Präsenz zu geben in dieser vorherrschenden Erzählung von sozialem Abstieg und Ghetto.
Das hat vielleicht auch etwas mit den Jahrzehnten zu tun. Ich habe ja gerade schon gesagt, ich bin Kind aus den 90ern. Die Entstehung des Plattenbaus in Rostock, die war ja in den 1970er Jahren. Ihr Vater hat die dokumentiert. Warum? Was war seine Motivation?
Er war Fotograf, aber ich glaube, an diesem Punkt war seine Motivation privat, weil er in einer Holzhaussiedlung in Lichtenhagen gewohnt hat, die dort in den 40ern gebaut wurde. Und drumherum ist dann so nach und nach Lichtenhagen entstanden, das Plattenbaugebiet. Und das hat natürlich einen totalen Bruch bedeutet für ihn. Und er hat das angefangen zu dokumentieren über Jahre und hat dann auch weitergemacht mit der Dokumentation in den anderen Vierteln im Rostocker Nordwesten. Also Groß-Klein, Lütten-Klein kennen sicherlich auch viele von Steffen Mau.
Das hält ja auch Ihr Buch sehr schön fest. Da kann man es ja richtig ausklappen, wie es damals entstanden ist in den 1970er Jahren. Und ich habe mir auch das Cover nochmal angeguckt. Auch das finde ich sehr ästhetisch. Hat einen fast, wie soll ich es nennen, pappartigen.
Ja, das ist Buchbinderpappe.
Ja, das ist so richtig dicke Pappe. Und dann natürlich auch von seiner Aufmachung interessant. Eine geometrische Form in Schwarz, hat aber natürlich einen anderen Hintergrund. Vielleicht können Sie es selber sagen, einordnen, was damit gemeint ist.
Genau, das ist quasi eine Negativform. Das ist ein Fenster mit einer Balkontür. Also wenn man das Buch durchblättert, wird man an irgendeinem Punkt zu einer Doppelseite kommen, die fotografiert ist. Das ist das einzige Foto, was von mir in diesem Buch ist. Das habe ich eingeschmuggelt. Das in den Nullerjahren fotografiert ist. Ein Wohnzimmer, was in einer Abrissplatte ist. Und da fehlen die Fenster, die Balkontür, es ist leer. Und das ist die Form quasi, die wir ausgesucht haben für das Cover.
Das heißt, Sie setzen sich auch mit dem historischen Bildmaterial einerseits Ihres Vaters, aber auch mit dem, was Sie gesehen haben und fotografiert haben, mit auseinander. Es gibt ja nicht nur Fotos, es gibt auch Collagen, Zeichnungen, Montagen und dann vor allem auch Texte, die sich aufeinander beziehen oder aufeinander verweisen. Das sind ja teilweise sehr persönliche Texte. Warum haben Sie diesen Zugang gewählt oder ging es gar nicht anders?
Ich glaube, die Arbeit ist halt sehr vielschichtig und die Motivation, damit zu beginnen, war persönlich. Und deswegen sind die Texte, die zu den Plattenbaugeschichten gehören und quasi zu Archivbildern aus dem Archiv meines Vaters und eben auch aus dem Familienarchiv geordnet sind, sehr persönlich. Und ich habe gemerkt, das ist meine eigene Geschichte, die sehr geprägt war, auch von den 90er Jahren und von diesem Wunsch wegzugehen, auch von der Gewalt und von der Segregation, die sozial stattgefunden hat in den 90er Jahren und nach Berlin zu gehen. Das war für mich total wichtig, hat aber quasi auch lange Zeit mein Verhältnis zu diesen Stadtteilen geprägt. Und ich habe gemerkt, als ich diese Fotos gesehen habe, dieses Aufbaus, dass da noch was ganz anderes drinsteckt, was ich auch erlebt habe, aber was halt ganz wenig Raum hatte. das ist die eigene Kindheit in diesen Vierteln, in Vierteln, in denen alle sozialen Schichten gewohnt haben, in dem sehr viele Kinder gleichzeitig im selben Alter groß geworden sind, in denen es für unsere Eltern eine eindeutige Verbesserung der Lebensverhältnisse bedeutet hat, dahin zu ziehen, auch wenn man auf Baustellen gelebt hat eine ganze Weile. Und was, glaube ich, an den Panoramen, die in dem Buch auch sozusagen über Altarseiten ausklappbar sind, deutlich wird, ist sozusagen diese, und da auch nochmal besonders hervorsticht, die architektonische Form und damit eben auch die architektonische Idee der sozialen, modernen Stadt, die im Prinzip ja letztlich auch, was das Wohnungsbauprogramm der DDR angeht, auf solche Gedanken und Entwicklungen wie der Charta von Athen aus den 30er Jahren zurückgeht.
Der Charta von Athen aus den 30ern, das müssen Sie noch mal ein bisschen näher erklären.
Genau, ich bin jetzt auch keine Experte, ne? Aber das sind Ideen, wie man sozusagen Wohnverhältnisse in sehr verdichteten, schön gewachsenen, heute sieht man das wieder anders, aber sehr, sehr eng bewohnten, verdichteten Großstädten mit sehr viel Armut und mit sehr viel, also ne, man stelle sich vor, diese Hinterhauswohnungen, die mit viel zu viel Menschen besetzt sind, ohne fließend Wasser. Also wie kann man eine Stadt anders gestalten? Mhm. Und wie kann man sie lebenswerter und sozialer gestalten? Und auch da waren schon Gedanken drin, wie kann man sie wirtschaftlichen Interessen entziehen und Spekulationen entziehen? Und wie kann man sie für Menschen, gut, da war der moderne Gedanke vorherrschend für Menschen, aber eben auch für Autos, ne? Das ist auch verbunden mit der autogerechten Stadt, das sieht man überall in diesen Vierteln. Wie kann man das anders machen?
Also es hat mehrere Ebenen, wenn ich das nochmal zusammenfassen darf. Einerseits den persönlichen, kontemplativen Bezug, der vielleicht auch etwas sentimental angehaucht ist gleichzeitig, aber auch so die historische Rückschau und dann natürlich auch der Blick nach vorne und die Frage, inwiefern können uns denn Plattenbauten heutzutage vielleicht auch eine neue Zukunft geben?
Ja, also ich glaube, es ist immer die Frage, deswegen vielleicht auch dieses etwas schräge Wortspiel mit der Utopie auf Platte. Utopien sind immer groß, sie sind häufig mit Ideologien verbunden. Aber die Frage ist trotzdem, was kann man mitnehmen? Was sind Bereiche, die heute noch gültig wären, die man heute noch angehen kann? Und da gibt es dieses Erbe, es gibt überall soziale Wohnungsbauviertel in ganz Deutschland. Und ich glaube, das, was wir sehen, ist, dass wenn Städte, Kommunen, Länder keine Allmende mehr haben, wenn sie diese Wohnungsbaubestände verkaufen und dadurch sozusagen dem Markt übergeben, dass man als Stadt, als Kommune, als Land keine Steuerungsmöglichkeiten mehr hat. Mhm. Und dass man halt auch politisch dann schwer zum Beispiel der Wohnungsnot entgegenwirken kann. Und schon gar nicht, wenn man dann sozusagen in die Baukosten für soziale Wohnungsbauprogramme, sollte man sie dann wollen, auch noch die Bodenpreise einberechnen muss und nicht nur die Baupreise, die steigen. Mhm. Na, also
haben Sie dafür vielleicht ein Positivbeispiel, wo es gelingt, das Projekt Plattenbau?
Was man heute sieht, also was schön ist zu sehen, was aber nicht bedeutet, dass sie wahnsinnig lebenswerter werden, weil halt diese ganze Infrastruktur und dieses gewachsene Kiezleben, sag ich mal, sich irgendwie nicht etabliert in diesen Vierteln. Das sieht man leider immer noch, ob man nach Marzahn schaut oder nach Rostock, Groß-Klein, dass es wahnsinnig schwierig ist, also sozusagen so eine Identität und so ein Leben in dem Stadtteil zu etablieren, das wächst und sich entwickelt und damit vielleicht auch mehr Bestand hat. Aber was man sehen kann und was man vielleicht auch anders nutzen kann, ist zum Beispiel, gerade ostdeutsche Plattenbauviertel sind sehr großzügig gebaut. Sie haben große Freiflächen, sie haben große Innenräume, die tendenziell verkehrsberuhigt geplant waren und tendenziell auch immer noch verkehrsberuhigt sind. Es ist wahnsinnig grün. Wenn man nach Marzahn fährt heute im Sommer, es ist wahnsinnig schön eigentlich. Und das hat schon auch eine Lebensqualität. Die Frage ist halt, was fehlt, um das zu einem Ort zu machen für unterschiedliche Menschen, nicht nur für die Menschen, die da eingezogen sind in den 80er Jahren und damit verbunden sind, sondern wie kann man Menschen dorthin locken, ist vielleicht blöd gesagt, aber vielleicht, wie kann man das auch für andere gesellschaftliche Gruppen als lebenswerten Ort gestalten? Und ich glaube, das hat Potenzial, aber es kostet, glaube ich, auch Energie und Visionen und Ideen. Und leider auch vielleicht sowas wie Förderung für kulturelle, für soziale Angebote, die, naja, in der aktuellen politischen Situation vielleicht tatsächlich eben nicht mehr so wahrscheinlich sind. Das heißt, es braucht dann Engagement.
Also ein Buch, das auch viele, ja, aktuelle kritische Fragen stellt mit Blick auf die Wohnungssituation in Deutschland. Utopie auf Platte ist im Birke Verlag erschienen, hat 152 Seiten mit zahlreichen Fotos, Collagen und Texten, kostet 36 Euro, gemacht von der Künstlerin und Soziologin Wenke Seemann. Herzlichen Dank für das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Ganz herzlichen Dank.